Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Predigt vom letzten Sonntag. Adam, Mensch, wo bist du? Adam, Gott sucht mich. Gottes Herz für uns Menschen. Manchmal fühlen wir uns verlassen, insbesondere wenn Krisen da sind, sagen, nichts geht mehr, alles ist doof. Warum gerade mir das Ganze passiert? Warum tut der Rücken weh? Warum habe ich Kopfschmerzen? Warum dieses oder jenes? Dann wollte ich uns mitgeben, Gott ruft, Adam, wo bist du? Gott sucht dich in deinem Elend, auch in deinem Versagen. Und ich dachte, ich muss da noch mal ein Stückchen nachlegen. Nämlich uns ein bisschen noch mal an die Hand zu nehmen, wie Jesus dann mit uns umgeht in der Seelsorge. Und ich nehme dazu einen Predigttext. Ich glaube, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie einmal darüber gepredigt. Ich habe einen Ausschnitt immer mal wieder genommen, den ich heute auch öfters zitiere, damit wir ihn behalten. Aber der mir so ein bisschen zeigt, wie Jesus wirklich ist, damit wir lernen, wie er mit mir, mit uns umgehen will. Ich nehme uns hinein in diese Geschichte, die damit beginnt, dass Jesus in Jerusalem einzieht. Alle schreien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist unser Messias, wir wollen ihn mit uns haben. Super, dass er jetzt nach Jerusalem kommt und die Herrschaft antritt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann waren die Frommen da, die Religiösen, die geistliche Leidenschaft. Sie hat das Ganze gesehen. Und ich bin überzeugt, sie sind in schwierigste Situationen gekommen. Weil wenn das richtig hochkocht, dann würden die Römer aufstehen und sagen, das ist ein Aufstand. Es gab also ganz logische Gründe, weswegen sie sich aufgeregt haben. Vielleicht aber auch, weil sie eifersüchtig waren. Eifersucht ist eine ganz schwierige Geschichte. Vielleicht auch, weil sie neidisch waren, weil Jesus mit Autorität lehrte und sie eben nicht. Vielleicht hatten sie Angst, dass ihre Traditionen umgebrochen werden. Kleine Klammer auf. Die meisten Gemeinden zerbrechen in Deutschland daran, dass die Traditionen nicht mehr eingehalten werden oder man Veränderungen haben will, was gar nicht geht. Das war schon immer mein Platz. Dann nimmt sich Jesus noch die Freiheit und schmeißt im Tempel die Händlertische um. Ich nehme an, die Händler sind sofort zum Hohen Rat gegangen und haben Anklage erhoben. Das geht so gar nicht, unser Geschäft wird ruiniert. Wir verstehen diese Sache jetzt. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt der Gemeindekirchenrat. Und diese Sachen würden alle passieren. Wir hätten da drin unsere Ältestensitzung und alles käme so zusammen. Wir wären nicht dabei gewesen beim Einmarsch von Jerusalem. Wir wären in unseren ganzen Wesen, unsere Kirchen würden leerer und seine wird voller. Die Traditionen gehen kaputt. Dann beschwert sich noch Renate, dass der Büchertisch umgeworfen worden ist in der Kirche und so weiter. Und wir sitzen da und wir müssen was beraten. Und was machen wir? Wir gehen zu Jesus hin, wir müssen mit ihm ein Gespräch führen. Und es ist interessant, da gehen sie los, der ganze Hohe Rat, das waren x Leute, die ganzen Ältesten und die Priester. Das heißt also, da waren mit Sicherheit 200 Leute, die auf einmal um Jesus gesammelt rumstanden und sagen, wir müssen mal ein ernstes Wort mit dir reden, Herr Jesus. Könnt ihr euch so die Bibel auch mal vorstellen, wie das ist? Jesus spricht mit ihnen und sie gehen frustriert wieder zurück, weil sie haben keine Antwort auf ihre Fragen bekommen. Und dann setzt folgende Geschichte ein. Das war alles nur Vorgeschichte. Ihr könnt das nochmal nachlesen in Lukas 20, oder ich glaube 19 fängt er schon an. Und ich lese jetzt mit uns das, was danach geschah. Der Hohe Rat, die Ältesten, die Priester gingen von Jesus weg, sie waren gefrustet, weil sie hatten keine Antwort auf ihre richtigen Fragen gekriegt. Und jetzt kommt Folgendes. Sie ließen ihn, ich lese aus Lukas 20, Vers 20 bis 26 aus der neuen evangelischen Übersetzung. Sie ließen ihn nicht mehr aus den Augen und schickten Spitzel zu ihm, die sich den Anschein geben sollten, als meinten sie es ehrlich.
Sie hofften, ihn mit seinen eigenen Worten zu fangen, damit sie ihn der Gerichtsbarkeit der römischen Stadt, des römischen Statthalters ausliefern könnten.
Rabbi, sagten sie, wir wissen, dass du aufrichtig bist und nicht nach der Meinung der Leute fragst. Du zeigst uns wirklich, wie man nach Gottes Willen leben soll. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht?
Jesus durchschaute ihre Heuchelei und sagte, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Des Kaisers, erwiderten sie.
Nun, sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.
Sie konnten ihn zu keiner verfänglichen Aussage vor dem Volk verleiten. Im Gegenteil, sie waren von seiner Antwort so überrascht, dass sie nichts mehr zu sagen wussten.
Ich habe mir gedacht, wenn ich Jesus wäre, wie wäre ich mit diesen Spitzeln und Spionen umgegangen? Ich weiß das ja noch, wie das ist, wenn man früher in der DDR nach Ost-Berlin oder nach Oranienburg gegangen ist und man hat dort ein Grußwort gesagt, man durfte ja nicht predigen, und dann wusste man, da sitzen Leute zwischen, das sind Spione, das sind Spitzel, das wusste man. Ich weiß noch, wie ich nach Oranienburg gefahren bin und dann auf einmal, ich war kaum in Oranienburg in der Gemeinde drin, dann parkte draußen ein Stasi-Auto vor der Tür. Und ich war illegal nach Oranienburg, weil ich war ja nur nach Ost-Berlin eingereist. Das war spannend. Ich hatte kein Visum für Oranienburg, jetzt stehen die da draußen. Dann ist Herbert rausgegangen und hat gesagt, Jungs, wir haben gleich Jugendgottesdienst, wollte nicht reinkommen, aber die sind nicht weggegangen. Spitzel. Und dann am Abend ist einer der jungen Leute mit einer Jacke von meinem Freund aufs Moped gestiegen und dann sind die mit Volldampf vom Hof gefahren und dann dachte die Stasi, wir hauen ab, geh ins Auto hinterher und in dieser Zeit sind wir aus der Gemeinde raus. Ich hatte so viel Angst, dass ich mich mit der S-Bahn verfahren habe. Versteht ihr, wenn ich so einen Spitzel erwischt hätte, die wussten an der Grenze eine ganze Menge über mich. Ich habe in die Stasi-Akten eingesehen. Zuletzt bin ich immer so zur Grenze gekommen, habe die Taschen rausgezogen und habe gesagt, Jungs in der Kabine, macht schnell, ich habe nichts, ich will rüber. Wenn ich da einen erwischen würde, und das Interessante ist ja, ich weiß jetzt auch, wer der Spitzel in Oranienburg in der Gemeinde war. Den möchte ich mal gerne in einer ruhigen Minute zum Frühstück haben, habe ich mir oft gedacht. Aber jetzt schaut mal, wie Jesus ist. Wir können diese Geschichte wirklich lesen. Jesus wusste ja alles. Jesus hat sie erkannt. Jesus wusste sofort, das waren linke Socken, die vor ihm auftauchten. Er wusste sofort, die wollen mich reinlegen, die wollen mich ans Messer liefern. Ich hätte gesagt, du, bitte aufstehen. Ihr lieben Gemeindemitglieder, das sind alle Spitzel. Schaut sie euch an. Haut ihnen eines vor das Knie und die Ordner bitte tragt sie raus. Das wäre noch ein Wort der Erkenntnis, oder? Wenn ich hier vorne stehen würde und sage, ey, wer von euch ist ein Spitzel? Lassen wir mal so dahingestellt sein. Wie Jesus mit ihnen umgeht. Ich hätte sie platt gemacht.
Stattdessen fängt der Herr Jesus an, ihnen seelsorgerlich zu dienen. Auf der Sprache, die die Hebräer in der Lehrbegabung damals, in der Lehrszenerie, in der Lehrdidaktik genau kannten, er stellt ihnen eine Frage. Er holt sie ab in ihrer Denkstruktur. Er sagt, hat jemand mal von euch einen Euro, einen Denar? Das war etwa ein Tageslohn von einem Arbeiter. Und raus sagt er, was für ein Bild ist auf der Seite? Na ja, der Kaiser. Und dann fängt er ihnen an zu dienen. Er macht sie nicht platt. Er sagt, ihr Spione, ihr Ottergezücht, ihr Heuchler, ihr Vandalen, ihr wollt mich nur ans Messer liefern und ihr wollt noch nicht mal schuld sein, deswegen zieht ihr die römische Besatzungsregierung vor, die sollen mich umbringen. Und dann dient er ihnen und sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott, was Gott ist. Er dient ihnen seelsorgerlich. Wir haben oft so ein Bild, dass Gott so hart ist und sofort bloßstellen würde. Nein, er dient uns in unserer Art, in einer ganz dollen Art, wo wir sagen, ey, wie geht's überhaupt noch weiter? Gott ist immer noch eine Nummer größer. Während der Predigtvorbereitung habe ich gedacht, ich habe so ein Buch von Wilhelm Busch aus wie er im Dritten Reich unterwegs war, wo er darüber erzählt. Und dummerweise habe ich das Buch irgendwann mal jemandem geliehen oder verschenkt. Ich hatte es nicht mehr, also gehe ich ins Internet hinein. Und das Schöne war, ich finde da eine komplette Predigt über anderthalb Stunden von 1966. Da wollte ich euch heute jetzt so einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Leider funktioniert die Technik nicht, deswegen werde ich sie erzählen. Ihr könnt es im Internet recherchieren und könnt ihr euch... Ich habe die am Freitagabend bis 1 Uhr in der Nacht, habe ich mir die noch angehört und mein Herz ist wieder ganz weit aufgegangen. Da wird der Pastor Wilhelm Busch in Darmstadt ins Gefängnis geworfen. Ins Gefängnis der geheimen Staatspolizei. Und er beschreibt das, das war nicht so ein einfaches Gefängnis mit Liege und richtig groß, sondern es war eng, muffig, kein richtiges Fenster, nichts drin. Und er sagt, eines Tages geht die Tür auf, da steht so einer der Colonels vor ihm und er schiebt den Hocker vor ihm, weil er denkt, er will ihn schlagen. Er sagt, meinen ganzen Pazifismus habe ich in dem Moment vergessen. Und dann sagt er, nee, ich will sie nicht schlagen, ich habe hier ein Kalenderblatt, mein Vater, ich glaube, oder Onkel ist fromm, der hat mir das gegeben. Sind Sie das, von dem hier geschrieben ist? Und dann war meine Predigt von Wilhelm Busch, die will ich jetzt im Einzelnen nicht beschreiben. Und dann sagt er, ja, Jesus war da an der und der Stelle. Dann sagt der Mensch, ja, wenn das Jesus war, das glaube ich nicht. Dann sagt Busch, der ist auch heute hier. Und dann sagt Busch, der ist hier, wirklich. Dann sagt er, dann trinke ich ein Glas voll Tinte, wenn das stimmt. Lange Diskussion hin und her, sagt er, ich kann Ihnen sagen, wie das stimmt. Aber bitte nicht hier drin, hier ist es so muffig. Und dann gehen sie in den Gang rein und dann kommen die ganzen Wachhabenden aus der ganzen Etage zu ihm. Und Wilhelm Busch fängt an zu erzählen. Er sagt, ich will Ihnen mal was sagen. Alle Weltanschauungen dieser Welt und der geoffenbarte Gott unterscheiden sich in grundsätzlichen vier Punkten. Als erstes in dem, was sie über Gott sagen. Bei allen Religionen, bei allen Dingen ist Gott mitten in der Weltvorstellung drin enthalten. Da geht er richtig drauf ein. Der Gott der Bibel kommt von außen und spricht zu uns. Das Zweite, was sie über Menschen sagen. Die Philosophen sagen, der Mensch ist gut. Die Bibel sagt, der Mensch ist sündig von Kindesbeinen an und so tiefst erlösungsbedürftig. Im Dritten sagen die Philosophien, was über die Erlösung gesagt wird, wer stets sich bemüht, so wird ja gesagt, der wird gut hinkommen. Im Christentum ist es so, ich muss die Erlösung nur annehmen. Und das Vierte, was sie über die Hoffnung sagen. Er sagt, mitten im Gefängnis wurde das Evangelium gepredigt und was er später gehört hatte, in der Nachbarzelle gegenüber war ein Amtskollege, der war dort untergebracht, das wusste Busch nicht. Der hat ihn später erzählt, ich sitze in der Zelle absolut verzweifelt und plötzlich höre ich laute Stimmen am Gang. Und ich war zutiefst erschüttert und denke, der Busch evangelisiert im Gefängnis. Und dann bin ich auf die Knie gegangen und habe die ganze Zeit zu Gott geschrien, dass die richtige Antwort, das richtige Wort gegeben wird. Wie denken wir oft über Gott? Habe ich mich gefragt, wir würden die Stasi-Leute, wir würden die Spione entlarven, wir würden, aber Jesus selbst im Gefängnis fängt an, den Wärtern zu dienen in einer Art und schafft Raum dafür, dass das Evangelium von der Erlösung, von der Vergebung der Sünden gepredigt wird an allen Orten, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. So groß ist unser Gott. Ich vergesse das viel zu häufig. Diese Art der Seelsorge Gottes, selbst den Spitzeln dient er noch. Und auf eine Art, wie sie es verstehen. Tut das gut, wenn man sich an so einen Gott erinnert, diesem Gott dienen wir, ey. Freitagabend, was ist mir warm im Herzen geworden im Bett? Und ich will euch sagen, am nächsten Tag habe ich sie nochmal rausgeholt und habe mir nochmal diese Stelle angehört, weil ich sie so genial fand, wie Gott mitten im Gefängnis dient. Und hier sehen wir in dieser Geschichte, wie mitten ein paar absolut linken Socken von Jesus seelsorgerlich gedient wird. Es ist keine Zurechtweisung, die hier geschrieben ist, sondern eine zutiefste Seelsorge Gottes. Und ich habe gedacht, da muss ich drüber nachdenken, wie das mit mir ist, die Seelsorge bei mir. Jetzt muss ich hier mal umblättern. Kleiner Seitenstep. Seelsorge wird immer nur dann wirksam, wenn ich sie wirklich haben will. Wenn ich sie wirklich hören will, was mir jemand für einen Rat gibt. Wenn ich nicht diskutiere, sondern diesen Rat von Gott nehme und sage, der stimmt wirklich, dann wird Seelsorge erst richtig. Alles andere sind tolle Tipps, über die kann man diskutieren und kann einen Mehrheitsbeschluss herbeiführen. Seelsorge Gottes heißt, ich muss die höchste Instanz als absolute Wahrheit anerkennen, sonst kann es nicht an meiner Seele von Gott was ausrichten, was wirklich positiv ist. So, und jetzt schaue ich zu uns rein. Was sagt das mir, dem Spitzel? Das sagt mir vielleicht, Gott, gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Gib mir, was dir gehört. Ach, habe ich gedacht, dann bin ich mitten erwischt in meiner Bringeschuld. Jesus hat mich erlöst. Wie sieht's aus mit meiner Dankbarkeit? Gott hat ein Recht darauf, dass ich dankbar bin. Wenn ich die Woche Revue passieren lasse, dann denke ich mir, wie oft habe ich über Kleinigkeiten gemeckert? Wie oft war ich über, ich gebe mal so ein typisches Beispiel. Da kommen unsere brasilianischen Gäste an. Ich hätte es mir ja denken können, die kamen nicht pünktlich. Das war noch nicht so schlimm. Aber dann hatten die am Frankfurter Flughafen festgestellt, die hatten drei unterschiedliche Tickets, also kamen sie zu drei verschiedenen Zeiten. Das stellen die in Frankfurt am Flughafen fest und ich stehe da. Ich dachte, es gibt so viele Sachen, wo wir uns permanent über Dinge ärgern und wir nicht die Bringeschuld achten, die Gott hat. Und dann kam noch so ein ganz anderes Beispiel. Einer der brasilianischen Pastoren sagte, ja, wir Brasilianer sind irgendwie sonderbar. Und er erzählte folgende Geschichte. Er geht evangelisieren, er geht als Pastor in einen Laden hinein und fängt mit dem Menschen, mit dem Verkäufer, mit dem Besitzer an, über Jesus zu reden. Da sagt er, gehen Sie mir bloß weg mit den Frommen. Mit Jesus will ich gar nichts zu tun haben. Und er ist ganz verstört und denkt, naja gut, ist eine harte Nuss. Aber dann kam der und brachte so ein Packen von unbezahlten Rechnungen. Da sagte er, mehr als 90% davon sind von Christen. Und er sagte, das Schlimmste war, die meisten waren Gottesdienstbesucher von meiner Gemeinde. Oh, da, ich gehe hoch und sage, das ist typisch Brasilien, die sind korrupt. Das war mein erster Gedanke, ehrlich. Und er sagt, Gott, Moment mal, Paul. Ich gehe mal weiter. Dankbarkeit, so eine unbezahlte Rechnung, habe ich schon genannt. Ja? So eine Quittung hast du auch. Stimmt's? Gebt Gott, was Gott gehört. Er hat dich unverschämterweise gesegnet, sonst säst du heute gar nicht hier. Will ich dir mal klar das sagen? Mit nichts hast du das verdient, dass es dir heute so gut geht. Mit nichts. Ja, da könnte ich noch weiter drüber nachreden, will ich nicht. Ich habe noch ein paar andere Kleinigkeiten, so ein paar unbezahlte Quittungen. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Respekt gegenüber der Schöpfung. Die Grünen haben uns das ja geklaut von der Bibel. Meine Aufmerksamkeit dem Nächsten gegenüber. Und ich meine jetzt nicht nur im Bus oder U-Bahn. Wo sehe ich noch, dass jemand da ist, der Hilfe benötigt? Wo sehe ich das noch? Ich höre öfters den Spruch, du hättest ja was sagen können, du hättest ja auch mal fragen können. Wenn du fragst, wie geht's dir, kann das eine politische Frage sein, eine rhetorische oder eine ernst gemeinte? Sehe ich dem anderen vielleicht noch an, dass es ihm nicht so gut geht? Thema Vergebung. Wie viele unbezahlte Rechnungen sind bei dir abgeheftet? Und dann habe ich mir noch gedacht, ein ganz besonderes Ding, das vergessen wir oft und das könnte auch so oft ausgelegt werden, als würde ich jetzt Druck machen. Ich meine, werdet ihr da sowieso die Falschen. Aber es steht doch wirklich geschrieben, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Wir denken dann immer, ich darf dann keine Gardinen waschen. Aber ich denke, es fängt viel vorher an. Die Frage ist, ist es feste gebucht, für jeden Christen sonntags wenigstens 2 Stunden in der Kirche zu sitzen und Gott zu danken für die ganzen Stunden, die er uns in der Woche durchgetragen hat? Ist das Recht, vor Gott zu stehen und ihn anzubeten? Das ist eine Bringeschuld. Das ist ja kein, na mal sehen, wie es so ist. Ich glaube, Gottesdienstbesuch ist eine absolute untere Stufe der Gebote-Einhaltungsstrategie. Und wie oft bin ich da, wo ich dann morgens mal gesessen habe und war richtig müde, weil der Abend ein bisschen lang war und sagte, jetzt bin ich Pastor, wenn ich keiner wäre, würde ich jetzt mal nicht zum Gottesdienst gehen. Das ist eine Bringeschuld. Versteht ihr? Und dann rege ich mich darüber auf, ob ich nur Wäsche waschen darf oder nicht. Das fängt viel früher an, wenn ich nicht rausgehe und sage, ich will Gott wirklich anbeten. Auch das aus der Erzählung von Wilhelm Busch. Er sagte, er war ja Pastor im Weigelhaus mit bis zu 600, 700, 800 jungen Männern zwischen 14 und 20 Jahren, die jeden Sonntag ins Weigelhaus kamen zu ihm zusammen im Dritten Reich. Und dann sagt er, dann kam die Hitlerjugend und die sagten, wir haben am Sonntagmorgen haben wir Parade, ihr müsst antreten. Sagt, da fielen die Entscheidungen, ob man zum Gottesdienst geht, ja oder nein. Da hatte das seinen Preis und er sagte, er war so stolz auf seine Jungs, sie haben sich entschieden, in den Gottesdienst zu gehen. Pazzani ist einer dieser Früchte. Ganze Pastoren im Ruhrgebiet und Umgebung sind Früchte von dieser Arbeit, ihr Lieben. Und zwar deswegen, weil das Minimum eingehalten worden ist, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Versteht ihr? Und wie schnell mache ich hier meine Kompromisse? Dabei sind es nur 2 Stunden vielleicht mit Anfahrt und Abfahrt. Na, zwischendurch hast du ja auch noch Gemeinschaft, nicht? Dann ist ja auch noch was Schönes, nicht? Sei denn, du willst den einen oder anderen hier nicht sehen, aber dann hast du noch eine Quittung zu bezahlen. Jetzt dachte ich, wenn ich Jesus wäre, ich würde euch mal ein bisschen platt machen. Ein bisschen Dampf machen. Aber stattdessen sagt er, komm, gib doch Gott, was Gott gehört. Wenige Stunden am Sonntagmorgen. Ich habe noch ein letztes hier, das ist jetzt ganz verwirrend. Das ist eine Studie über Berliner. Das zeigt, wie die Berliner gestrickt sind. Das sind welche, die sind traditionell verwurzelt, dann sind welche, die sind noch in der DDR-Nostalgie. Da gibt es eine bürgerliche Mitte, so richtig konservative. Und dann gibt es diesen großen Bereich von fast ein Viertel, das sind die Hedonisten. Jetzt wirst du natürlich fragen, was ist ein Hedonist, nicht? Das ist einer, der gerne Halligalli haben will, der sagt, ich muss Spaß haben ohne Ende, Freude haben und ja, dessen Lebensziel darauf ausgerichtet ist, Hauptsache es macht Spaß. Ist jetzt ganz einfach gesagt, kannst du nochmal bei Google nachlesen, was das ist. Bei Wikipedia ist das so und so ein Kapitel, ja, da will ich jetzt nicht alles lesen. Für mich ist interessant, dass 25%, und die Werten wachsen, wenn ich die hier so mit hineinnehme, das ist Berlin 2020, 2010, in der Untersuchung, verstehst du, das ist mitten unter uns auch vertreten, wo wir sagen, Hauptsache der Gottesdienst macht Spaß. Wir müssen umdenken, Hauptsache Gott macht es Spaß, dass ich hier bin. Hauptsache er entwickelt, sagt, wow, mein Kind ist gekommen, hammermäßig gut. Das ist eine Bringeschuld. Dass Gott sieht, die ganze Woche habe ich die Hand über ihn gehalten, jetzt kommt er, wow, er hat mich nicht vergessen. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. So wird über ihn gesprochen. Die erste Linie beim Gottesdienst ist nicht, ob Gott mir dient, sondern ob er sich freut oder bin ich ein Hedonist, ja, ein Christlicher, der nur Spaß im Gottesdienst haben will. In erster Linie ist das, und ich sage dir, wenn du Gott Freude machst, dann gehst du auch gesegnet nach Hause. Das weiß ich von der Kindererziehung her. Wenn ein Kindergeburtstag wirklich gelaufen ist und war wirklich super und meine Kinder haben mir gesagt, Papa, du bist der Schärfste, der Größte, der Beste, den es gibt. Ehrlich, dann liegst du todmüde vom Kindergeburtstag im Bett, aber bist gesegnet ohne Ende. Fragen wir noch danach, wenn wir zum Gottesdienst kommen, Herr Jesus, wie kann ich dir in diesem Gottesdienst Freude machen? Merkt ihr, gebt Gott, was Gottes ist. Ich frage mich, wenn ich jetzt dieser Geschäftsmann wäre und ich würde zu dir nach Hause kommen und dir über Jesus sprechen und wir würden eine Zeit lang sprechen und ich würde dann mal die ganzen unbezahlten Rechnungen, die du nicht beglichen hast, rausholen, wie ich dann mit dir umgehen würde. Aber Jesus sagt, zeig mir mal eine Münze. Gib Gott, was Gott gehört. Seelsorgerlich geht er mit mir um, nicht um draufzuhauen, sondern mir zu sagen, hey Paul, du darfst mit mir unterwegs sein. Ist das nicht schön? Wir beide zusammen? Seelsorge Gottes, wer sagt, ich nehme die unbezahlten Rechnungen.
Wir können das Ganze auch auf die Jugendszenerie ausdehnen. Da ist das noch viel weiter ausgelegt. Das kann man im Internet alles nachlesen. Das sind die Sinus-Sachen. Ein letztes. Die Sinus-Studien waren das. Es gibt von Berlin so ein Buch über die Sinus-Studien. Jeder, der mit Menschen umgehen will, der Menschen für Jesus gewinnen will, muss dieses Buch unbedingt lesen, damit er weiß, wie die Berliner ticken. Klammer auf, Klammer zu. Kann man bei Renate bestellen oder... Ja, kann man.
Drittes, Seelsorge an meinem Gewissen.
Was ist nun richtig, was ist nun falsch? Welche Rechnung muss ich bezahlen, welche nicht?
Das ist eine Frage, die wir uns oft im Alltag wahrscheinlich stellen.
Aber die Frage ist, wer darf mein Gewissen prägen.
Und auch hier wieder, Seelsorge wird erst dann wichtig, wenn ich auf das höre, was Jesus mir sagt. Wenn das absolut oberste Priorität hat als sein Wort, nur dann greift wirklich Seelsorge, sonst ist es nur Meinungsbildung. Aber die Frage ist, was geht dann in deinem Herzen vor?
Wir haben momentan in unserer Regierung die Riesendiskussion über Homo-Ehe, ja oder nein? Ich habe mich gefragt, wie Jesus darüber denkt. Ich glaube, wenn Jesus im Bundestag auf der Tribüne gesessen hätte bei der Diskussion, er hätte vielleicht den einen oder anderen gefragt, vielleicht den Herrn Beck, kannst du mir mal einen Euro zeigen? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Ich glaube nicht, dass ein Mehrheitsbeschluss unbedingt immer mit Gottes Geboten in Einklang zu bringen ist. Heißt das, dass wir Homosexuelle ablehnen?
Nein, uns interessiert nicht, woher jemand kommt, sondern mich interessiert, wo jemand hingeht. Deswegen gilt es, jeden anzunehmen. Ich glaube, Jesus wäre nicht auf der Tribüne gesessen und hätte gesagt, so um Gomorra. Er wäre vielleicht gestern beim Christopher Street Day gewesen. Und hätte gefragt, wie sieht es bei dir aus? Nicht um Gericht auszuüben, sondern um herauszulösen und in Freiheit hineinzuführen. Ich glaube zutiefst, dass Gott leidet ohne Ende, weil Menschen nicht mehr wissen, was rechts und links ist, weil ihr Gewissen so geprägt worden ist, jahrelang, das ist richtig und das ist falsch, und dass man das Gewissen noch mit Mehrheitsbeschlüssen untermauert und damit sagt, ich bin schon recht, wir können weitergehen mit der Euthanasie, wir können weitergehen mit der Frage nach Abtreibung, ja oder nein. Wir können weitergehen mit der Riesendiskussion, ob multikulturelle Gebete richtig sind oder nicht. Ich glaube, sie sind nicht richtig, weil wir beten zu dem lebendigen Gott und nicht zu einem Götzen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Ich werde die Muslime immer lieben und ich werde ihnen immer nachgehen. Aber ich bin überzeugt, die Liebe Gottes will sie erreichen. Aber ich werde nicht mit ihnen zusammen beten. Das geht nicht. Ich kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen. Ich will euch aber sagen, aus dem Leben heraus, aus der Geschichte heraus, wie ich damit umgehe, damit mir niemand falsch sagt, ich bin gegen die Muslime oder was auch immer. Ja? Mögen sie kommen, ich möchte sie lieb haben. Ich kann mich daran erinnern, wie ich wie in einem Mordfall in der Familie in Neukölln im Wohnzimmer war. Die Tür war abgeschlossen, weil draußen der Neffe von dem Mörder hin und her lief und sagt, bring den Papst raus, den will ich umbringen. Tür von innen abgeschlossen. Und dann kommt die Mutter des Hauses mit dem Gebetsteppich, die hatte gerade nach Mekka gebetet, kommt dann raus, dem Teppich noch unterm Arm, und wir sitzen dann ganz lange auf dem Boden. Ich habe mich nicht auf den Sessel gesetzt, wie es als Mann mir zugestanden hätte. Ich habe mich auf die Ebene der Frau begeben, habe am Boden mit ihr geredet, mit Übersetzer, und habe was von der Liebe Jesu und von der Güte Jesu erzählt. Und es hat damit geendet, bevor ich gegangen bin, habe ich auf dem Teppich gekniet und habe den Salam Gottes auf diese Wohnung hin erbeten. Der junge Mann, der den Papst umbringen wollte, war dann in der Zwischenzeit in der Küche eingeschlossen und ich konnte wieder raus. Gelobt sei der Herr, sonst stände ich jetzt hier nicht. Ich glaube, unser Gott ist größer als ein Allah. Entweder ich glaube das, weil mein Gott hat für mich bezahlt, das muss ich nicht erarbeiten. Ich muss mich nicht in die Luft sprengen, um irgendwelche Jungfrauen da oben zu treffen, sondern ich weiß, mein Erlöser lebt heute und hier, und das ist so fantastisch und gut, und er streckt seine Hände aus nach Menschen, die ganz anders erzogen worden sind und die gilt es lieb zu haben ohne Ende. Aber ich möchte keine Religionsvermischung haben. Da kann Kirchentag abstimmen, wie er will. Ich glaube, das ist nicht recht vor Gott. Damit baue ich keine Einheit. Da vermische ich irgendwas und ich verhindere, dass die Größe und die Güte des Herrn Jesus und sein Kreuzestod wirklich sichtbar wird. Da kann Mehrheitsbeschluss kommen, egal was will. Ich möchte anders stehen. Mein Gewissen soll geprägt werden von dem Seelsorger Jesus Christus, der mich annimmt, wie ich bin. Die Frage ist, wo prägen wir unser Gewissen mit? Versteht ihr, dieses Spannungsfeld? Und dann kommt der Herr Jesus und sagt, Paul, du bist so chaotisch mit deinen Gedanken, auch mit deiner zutiefst frommen Erziehung, die kann ja auch verkehrt sein. Er sagt, zeig mir mal eine Münze. Dann sagt er, gib doch Gott, was Gott gehört. Ja, und was gehört ihm? Na du, dein ganzes Leben hast du ihm gegeben. Haben wir vorhin noch gesungen, dieses gefährliche Lied. Ehrlich, ich verbiete das, die nächsten halben Jahre hier zu singen. Ja. Weil das ist so gefährlich, weil jeder, der das gesungen hat, wenn du rausgehst und nachher deine Rechnung nicht bezahlst, dann würde ich sagen, Heuchler, Ottesgezücht, willkommen im Club, ich gehe mit euch raus. Verstehe, ich sage das ein bisschen salopp, aber es ist doch so. Wenn wir nicht mehr von der Gnade Gottes leben, was können wir denn dann noch bieten? Was habe ich denn dann noch für ein Mandat? Wodurch lasse ich mein Gewissen prägen? Lasse ich es prägen durch das, was im Fernsehen läuft? Von den Meinungen, die irgendwelche Leute sagen, oder gehe ich in die Schrift und sage, was sagt die Schrift? Lasse ich die Seelsorge Gottes an meinem Herzen zu? Und das sage ich euch, das ist in unserer Gesellschaft momentan nicht mehrheitsfähig.
Aber ich glaube, das ändert sich.
Wisst ihr warum? Weil ich glaube, mein Gott liebt jeden, der draußen ist, der nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Ich glaube das. Vielleicht bin ich ein bisschen naiv, aber so ist Gott. Das lerne ich aus dieser Geschichte, wo die Spitzel zu ihm kommen, um ihn platt zu machen. Und er hat sie trotzdem lieb. Und er begegnet ihnen auf ihrer Sprache. Wenn wir das verstehen würden, ey, wir wären viel begeisterter von unserem Gott. Diese Woche haben wir uns lange unterhalten über die Kinderdienste unten, was wirklich nicht einfach ist. Da sitzen jetzt die kleinen Pinuckel und manche von denen können kein richtiges Deutsch verstehen, also die biblische Geschichte nicht. Das ist eine Riesensache, was die unten momentan an Dienst leisten, ist gigantisch. Und dann kam die Frage auf, ja, wenn ich das nicht schaffe, ihnen eine biblische Geschichte weiterzugeben, weil sie die Sprache nicht verstehen, was machen wir denn dann? Meine Antwort war, wenn die Kinder die Sprache nicht verstehen, unsere deutschen Worte, dann sollten sie verstehen, wie sehr sie von uns geliebt werden. Weil ich habe festgestellt, wenn ich wirklich innen drin absolut gefüllt bin von der Liebe Gottes, da kann noch so viel Müll auf mich geworfen werden, das kratzt mich nicht an. Dann kann ich selbst im Park spazieren gehen und kann lauter nackte Frauen um mich rumsehen und nackte Männer, die da sind. Ich werde keine sexuellen Angriffe haben, weil hier innen drin was gefüllt ist mit dieser Liebe, die ganz gigantisch ist. Ich glaube, 99,9% aller Anfechtungen, die uns dann wirklich zu Fall bringen, sind auf ein Liebesdefizit in deinem Herzen zurückzuführen, weil du es nicht zugelassen hast, dass Jesus dich wirklich liebt, wie er das nur kann. Da haben wir eine Spannung. Deswegen brauchen wir die Seelsorge Gottes. Versteht es bitte, das ist jetzt keine Verdammnispredigt. Ich bin ja mit euch im Boot, ich will ja auch immer und schaff's nicht immer. Und dann stelle ich bei einer richtigen Analyse fest, das lag nicht da oder da oder da dran, dann schiebe ich das nur nach außen. Das lag da drin, dass ich hier innen drin ein Defizit gespürt habe, was aus irgendeinem Grund nicht da war. Wenn unsere Kinder nachher hochkommen oder im Kirchencafé unten sitzen und dieses Loch innen drin ist ein Stückchen mehr gefüllt, dann bin ich überzeugt, dann werden sie später irgendwann eine Jesus-Geschichte hören, die können sie dann erzählen. Wenn sie lesen können, können sie die nachlesen. Aber sie sind gefeit gegenüber manchem Übel, was auf sie zukommen will, weil der Herr, der in ihnen ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Und er heißt immer noch, er ist die Liebe. Seelsorge Jesu an diesen Männern, die eigentlich nur Ungutes wollten, ich finde sie so fantastisch. Wie Jesus ihnen begegnet. Er outet sie nicht, er schmeißt sie nicht raus, er macht sie nicht kaputt, sondern er spricht mit ihnen auf ihrer Ebene, die sie verstehen. Sie wollten ja Gott das geben, was Gott gehört. Sei kein Brasilianer. Das ist jetzt nicht gut, wa? Sei kein komischer Deutscher. Ich nehme das wieder zurück. Weil ich denke, wir sind auch so Leute, die unbezahlte Rechnungen haben. Und wenn Jesus uns die vorhalten würde, er sagt, okay, ich nehme sie weg. Ich habe noch einen vierten Punkt, aber den lasse ich. Der kommt später. Gibt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, bezahlt eure Steuern bitte, bezahlt eure Rechnungen. Wo du jemandem was schuldig bist, bringst, das ist recht so vor Gott. Aber bezahl ihm auch das, was du vorhin gesungen hast. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Und lass seelsorgerlich an deinem Herzen was tun, damit der Friede und die Güte und die Barmherzigkeit Gottes kommt. Bevor wir zum Abendmahl gehen, möchte ich eine Strophe mit euch singen. Drum sag ich's noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Drum